Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der
Christoph
und ich, der Martin, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Ein Abschied, ein Licht, ein Podcast der Bugsbestattung.
Grüß euch, meine Lieben. Wir freuen uns, dass wir euch erneut willkommen heißen dürfen. Heute, liebe Freunde, zu einer Thematik, wie sie ernsthafter und sensibler kaum sein kann.
Ja, Christoph, ernsthaft sensibel. Mit diesen Attributen ist die heutige Folge wohl wirklich gut bezeichnet. Denn, liebe Hörerschaft, dass es in einem Bestatter-Podcast um ernste Themen geht, ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Trotzdem allerdings, ab und an sind wir als Bestatter mit Themen beschäftigt, die in der Tat noch ein bisschen herausfordernder und noch ein bisschen sensibler sind als vieles andere.
Ja, Martin, und so ist es auch heute. Sterben und Tod als ohne dies immer starker Tobak. Nur, dass es heute doch ein wenig anders wird. Denn, liebe Freunde, wir wollen darüber sprechen, wie es ist, wenn ganz junge Menschen gehen müssen. Der Tod eines Kindes, ein absoluter Super-GAU, mehr als alles andere entzieht sich das Sterben eines Kindes jeder Erklärung, jeder Möglichkeit des Verstehens.
Ja, und so sind wir heute ausgesprochen froh und dankbar, dass wir gerade zu diesem Thema eine kompetente Gesprächspartnerin finden durften. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir dürfen heute hier bei uns aufs Herzlichste eine Dame begrüßen, die in ihrer Funktion als Psychologin nicht nur uns Bestatter von der PAX immer wieder mit Rat und Analyse zur Seite steht. Liebe Christiane Eberwein, einfach ein großes Danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bei uns bist.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Christiane, die Freude ist wirklich ganz und gar auf unserer Seite. Liebe Christiane, der Martin hat es bereits angedeutet. Als Psychologin unterstützt du uns von der PAX regelmäßig mit deinem Rat, mit Supervision im Team, mit Einzelgesprächen, damit die Menschen, die uns jetzt zuhören, verstehen, weshalb wir so viel Wert darauf legen, dass du zum Thema Tod eines Kindes mit uns sprichst, möchte ich dich ersuchen, ein bisschen was zu einem Herzensprojekt von dir zu erzählen. Du kannst es dir schon denken. Ich spiele da an auf das Stichwort Verwaiste Eltern.
Genau. Die Plattform Verwaiste Eltern ist ein wirklich großes Herzensprojekt von mir. Und wir begleiten auf der einen Seite Eltern, die ihr Kind verloren haben, egal welchen Alters und egal auch welche Todesursache das Kind gehabt hat, egal ob kleines Kind oder auch schon 60-jähriger Mann. Und auf der anderen Seite steht die Plattform Verwaiste Eltern auf dieser zweiten Säule, wo wir Menschen supervidieren, begleiten, die mit dem Tod eines Kindes konfrontiert sind. Also egal, ob das Menschen aus der Feuerwehr, Polizei, Roten Kreuz etc. sind.
Okay, also Eltern, die ein Kind verlieren, Kinder, die einen Bruder oder eine Schwester verlieren, Omas und Opas, die den Tod eines Enkelkindes zu verkraften haben. Diese Katastrophe, die da über eine Familie hereinbricht, Christiane, mit welchen Empfindungen der Betroffenen bist du da konfrontiert?
Ein Kind zu verlieren ist für Eltern wohl das Schwierigste und Schlimmste, was ihnen passieren kann. Gefühle von Schock, Hilflosigkeit und unendlicher Trauer sind wahrscheinlich auch gar nicht in Worte zu fassen.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und wenn ein Kind stirbt, dann stirbt auch immer ein Teil von einem mit. Ein Teil der Zukunft stirbt und es bleibt eine Wunde, die sich wohl niemals ganz schließen wird. Und das darf auch so sein. Man muss dazu sagen, dass die Kindersterblichkeit sich im letzten Jahrhundert durch die Medizin, unserem hohen Wohlstand und der besseren Hygiene extrem reduziert hat. Mhm. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und so ewig lang ist das gar nicht her, betrug die Kindersterblichkeit noch 160 pro 1000 Geburten. Und wenn man bedenkt, dass die Kindersterblichkeit jetzt in Österreich und Deutschland statistisch auf pro 1000 Geburten auf unter 3 Kinder gesunken ist, dann ist das jetzt eigentlich die absolute Ausnahme. Wir haben ein großes Vertrauen in die Medizin und wir erwarten auch sehr, sehr viel von der Medizin und manchmal vielleicht auch zu viel, so dass wir denken, dass der Tod eines Kindes unnatürlich ist und dass die Medizin einfach alles heilen kann. Und unsere Erwartungen sind da extrem hoch. Und so passiert es natürlich auch, dass wir immer wieder mal denken, dass das gar nicht sein darf. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Tod sehr plötzlich eintritt und unerwartet oder ob es eine Krankheit gibt, die sich schon länger hinzieht.
Ja.
Im Fall eines plötzlichen Todes ist es eher ein Schockzustand, den man sich zuerst einmal erwarten muss und der ganz natürlich ist, weil man es gar nicht fassen kann, was da passiert ist. Und die eigentliche Trauer beginnt erst später, wenn man begreift, was da eigentlich passiert ist. Wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, dann beginnt die Trauer eigentlich schon oder dieser Schockzustand vorerst mit der Diagnosestellung und mit der Überbringung dieser wirklich schlimmen Nachricht. Man trauert dann schon vorher und der Tod ist dann eher erwartet, als wenn es ein plötzlicher Tod ist.
Ja, Christiane, wenn ich das alles so höre, was die denkt man schon allein beim Versuch des sich Hineinfühlens, eben weil Kindersterblichkeit heute nicht, Gott sei Dank, nicht mehr so alltäglich ist, wie es vor 100 Jahren gewesen ist. Allein schon beim Versuch des sich Hineinfühlens, da gruselt es an. Nicht? Und ich denke mir, man hat ja wirklich keine Vorstellung davon, was ein solcher Super-GAU und nichts anderes, so meine ich, ist der Tod eines Kindes. Weil es also so ein Schicksal mit einem Elternpaar, mit einer Familie anzurichten, imstande ist.
Das stimmt, ja. Diese Trauer ist wirklich eine ganz, ganz schwere Last. Und wir können uns wirklich nur schwer vorstellen, was das mit Menschen, mit einer Familie macht. Dennoch ist Trauer ein natürliches Gefühl und eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. Und sie ist der Preis für die Liebe, die wir für einen Menschen empfinden. Wenn wir die Liebe nicht hätten und wenn wir nicht mit jemandem verbunden sein würden, dann würden wir auch nicht trauern. Und somit glaube ich, dass auch, so wie die Liebe niemals endet, auch die Trauer nicht ganz verschwindet und es darf auch so bleiben. Ein Stück darf immer offen bleiben.
Mhm. Ja, also dass so eine solche Trauer nicht endet, das impliziert doch, dass ein Weg gefunden werden muss, der es irgendwie ermöglicht, weiterzumachen. Trotz aller Schwierigkeit, trotz aller Traurigkeit. Ja. Darum, Christiane, meine Frage jetzt an dich. Wie mit diesem Schmerz leben? Gibt es da Strategien, um doch irgendwie einen neuen Blick nach vorne werfen zu können?
Na, ein richtiges Rezept für die Trauer gibt es leider nicht. Die Trauer ist so individuell wie die Menschen und wie die Liebe und wie das Leben selbst. Und es wäre wahrscheinlich wirklich schön, wenn man jemandem sagen könnte, was er tun soll, damit er diese Zeit gut übersteht. Aber ich glaube, zuallererst ist es einmal wichtig, auf das Bewährte zurückzugreifen. Gerade am Beginn bekommt man wirklich noch viel Unterstützung, weil das ganze Umfeld mit betroffen ist und trauert. Und da gibt es viele, viele gute Menschen, auf die man zurückgreifen kann, ob das jetzt Familie oder Bekanntenkreis ist oder auch, wenn es einem gut tut, auf die alten Routinen zurückzugreifen, dann ist es immer gut. Alte Routinen bedeutet zum Beispiel auch, wieder zur Arbeit zu gehen, sich nicht zu viel Auszeit zu nehmen, wenn es gut tut. Und ich glaube, was auch immer hilft, ist ein bisschen Wissen und Information, was da eigentlich passiert bei der Trauer. Und wenn es ja recht ist, erkläre ich da ein bisschen was,
ja, bitte,
wie
bitte.
Das mit der Trauer so ist.
Bitte.
Früher hat man immer von Trauerphasen gesprochen. Zum Beispiel diese berühmte Schweizer Forscherin Elisabeth Kübler-Ross hat sich die Trauer in verschiedenen Phasen vorgestellt. Ein lineares Modell, wo man von einer Phase zur nächsten kommt. Zuerst gibt es die Verleugnung des Todes, dann kommt ein aufkeimender Zorn, dann verhandelt man mit dem Schicksal oder mit Gott. Danach fällt man, weil man das realisiert hat, in eine Depression und zum Schluss gibt es die Akzeptanz oder Reorganisation und somit das Weiterleben ohne diesen geliebten Menschen. Ich als systemische Familientherapeutin, Hypnotherapeutin, aber auch als Mensch, der auch schon geliebte Menschen verloren hat in meinem Leben, habe das anders erlebt und auch anders beobachtet. Nämlich, es war auch bei mir persönlich so, dass ich mir gedacht habe, naja, da gibt es jetzt diese Trauermodelle, man muss eigentlich von einer Phase in die nächste kommen und man fährt mit dem Auto und plötzlich spielt ein Lied im Radio und man fühlt sich nach 6 Monaten dieser Trauer wieder wie an Tag 1.
Ja, das kenne ich, das mit dem Lied im Autoradio, das trifft wie eine Faust.
Genau, also nix.
Ja. Das stimmt, ja. Mhm.
Und dann denkt man sich, wie ist das jetzt mit diesen Trauerphasen, da stimmt ja irgendetwas nicht. Weil eigentlich müsste ja schon viel weiter sein. Und die Hypnotherapie bietet da ein Modell an, das mir sehr viel stimmiger vorkommt. Nämlich die Trauer kann man sich vorstellen als Pendelbewegung. Einmal erlebt man diese Hilflosigkeit, die Trauer, die Einsamkeit, die innere Leere extrem stark, gerade eben zu Beginn. Und wenn man dann aber wieder Fotos anschaut oder zum Beispiel Lieder im Radio hört oder an einem wirklich gemeinsamen, schönen Ort geht oder ein Ort, wo man mit dem Verstorbenen war, dann fühlt man sich wieder plötzlich sehr verbunden und fühlt eine große Nähe zu dem verlorenen Menschen. Also so eine Hin- und Herbewegung.
Wie ein Pendel heute.
Genau, wie ein Pendel. Wichtig ist, dass das Pendel aber immer in Bewegung bleibt. Dass man nicht auf einer Seite stecken bleibt, entweder auf der Seite der Verbundenheit und somit dann ja den Tod verleugnen würde, oder auf der Seite der inneren Leere und dieser Hilflosigkeit, dann würde man nicht in Verbindung bleiben können. Das Ziel ist, wenn man von einem Ziel sprechen kann, dass man eine neuere innere Verbundenheit zu dem Menschen bekommt, den man verloren hat. Dass man eben nicht dieses Loslassen, das uns viele ja vorschreiben wollen, praktiziert und jetzt muss man loslassen, jetzt muss man aufhören, an den Menschen zu denken oder an das verlorene Kind und du musst weiterleben. Das ist genau das, was wir nicht wollen und genau das, was wir eigentlich als Betrug an diesen verlorenen Menschen empfinden würden. Wir wollen eigentlich noch stärker in Verbindung bleiben als je zuvor. Und genau das ist das Ziel, dass wir eine innere Verbundenheit spüren zum verlorenen Menschen und uns irgendwann einmal denken, wenn wir etwas Neues machen oder wenn wir an einem schönen Ort sind, das würde ihm jetzt aber auch gefallen oder das wäre jetzt etwas, was wir gemeinsam genießen könnten oder genossen hätten. Ja, und hilfreich wäre für diese innere Verbindung einerseits etwas Sinnliches, wenn wir jetzt daran denken, zum Beispiel Geschmäcker, was war vielleicht ein Lieblingsgericht, Gerüche oder auch ein schönes Bild oder eine wunderschöne Musik, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Rituale.
Weil du Rituale ansprichst, Christiane, wissen wir ja, Rituale sind schon wirklich von Bedeutung für Menschen. Sind dir Rituale geläufig, die gerade in so einer albtraumhaften Situation Hilfe und Trost bieten können?
Auf jeden Fall sind Rituale wichtig für jeden von uns. Also für kleine Kinder denken wir nur an die Gute-Nacht-Geschichte oder das Gute-Nacht-Bussi, das niemals wegfallen darf. Ja. Aber Rituale geben gerade in schlechten Zeiten auch sehr viel Halt, weil wir sie immer wieder tun können. Zum Beispiel, wer außer ihr Oder wer anders als ihr seid ja die Meister der Rituale.
Wir bemühen uns.
Auf jeden Fall, das habe ich schon mitbekommen. Ja, Rituale können so viele sein, die einem Halt geben. Man kann zum Beispiel eine schöne Erinnerungsbox basteln. Vielleicht gemeinsam mit Geschwisterkindern oder vielleicht auch als Erwachsener, wo wir Dinge reingeben, die uns an diesen lieben Menschen erinnern, an das Kind zum Beispiel oder auch an den Bruder oder an die Schwester. Das können Fotos sein, das kann eine CD sein, das kann irgendwas Gebasteltes sein oder vielleicht sogar ein T-Shirt, das noch danach riecht, nach dem Kind oder nach dem Menschen, den wir verloren haben. Und immer wenn es uns danach ist, wenn wir nach dieser Verbundenheit, nach dieser Verbindung suchen, dann holen wir diese Box heraus und versuchen uns wieder in Verbindung zu setzen. Oder aber zum Beispiel, weil Weihnachten ein Ritual ist, das die Familie immer gemeinsam gefeiert hat, wir könnten auch einen Zweigerl vom Christbaum abschneiden und es vielleicht dann zum Grab bringen. Es gibt aber auch Rituale schon vorab und ich glaube, das ist bei euch auch möglich, dass man zum Beispiel mit Geschwisterkindern oder mit Freunden den Sarg auch bemalt. Ist das bei euch erlaubt?
Ja,
sicher.
Ich hab das schon mal erlebt und das war einerseits sehr, sehr schön zu mit ansehen. Und zugleich enorm berührend. Man hat also gesehen, wie es diesen kleinen Kindern, die dann den Sarg des Geschwisterchens angemalt haben, wie herzlich die das getan haben in ihrer kindlichen Welt und ihrem kindlichen Verständnis, das war enorm berührend. Und
Und genau, das ist auch was ganz Wichtiges, dass man wirklich Kinder teilhaben lasst und sie nicht ausschließt. In guten, aber auch in schlechten Zeiten wollen sie einfach diese Verbundenheit haben und auch ein Teil der Familie oder auch ein Teil der Trauergemeinschaft sein. Wichtig ist aber, dass sie nicht dazu gezwungen werden.
Ja, natürlich.
Jetzt denke ich mir natürlich, wie geht's denn euch als Bestatter, wenn ein Kind stirbt? Was muss man denn da mitbringen?
Ja, das ist enorm schwierig. Und die Frage, wie es uns damit geht oder wie wir mit einem solchen, ja schon außerordentlichen Sterbefall umgehen, naja, in einem Satz vielleicht versucht zu sagen, mit aller äußerstem Fingerspitzengefühl, mit aller äußerster Empathie. Weißt, ich denke mal, wenn ich sowas sehe, ich denke mir, da ist uns schon klar, dass wir uns hier ganz bewusst noch mehr Zeit nehmen, als wir das sonst ohne dies tun würden. Dass wir, mein Gott, beispielsweise eben noch mehr auf ganz spezielle Wünsche eingehen, als wir das sonst eben auch schon machen. Und letztlich, so habe ich das zumindest schon einige wenige Male beobachtet, letztlich läuft es darauf hinaus, dass die Familien, die sich in einem solchen Schicksal an uns wenden, sie nicht nur verstanden, sondern, so kitschig das jetzt von mir aus klingen mag, aber das ist mir wurscht, sondern sich wirklich nicht nur verstanden, sondern auch geborgen bei uns fühlen. Ja. Und was gerade dazu so wirklich viel beitragen kann, das ist, wenn ich mich da erinnere, was ich da beobachtet habe, das ist dieses simple, aber ganz ehrlich aufrichtige, einfach nur da sein, verstehst du?
Genau.
Einfach nur da sein. Und ja, weil du, Christiane, gerade eben vorhin das Ritual des Sargbemalens angesprochen hast, also ich gesagt habe, ich war da schon mal dabei, das war unheimlich berührend und ich bin versucht zu sagen, es war eigentlich unheimlich schön, obwohl die Situation alles andere schön ist, es ist ein Albtraum, nicht? Aber es war in dieser Situation unheimlich schön zu sehen, wie diese Kinder diesen Sarg bemalt haben. Wir machen solches möglich, selbstverständlich. Genauso wie auch andere Wünsche. Und im Endeffekt geht es um Hilfestellung in einer Situation, wie sie furchtbarer und schrecklicher für die betroffenen Menschen nicht sein kann. Und naja, da musst du einfach helfen, nicht? Wo und wie man halt kann. Und was mich im Übrigen zu einer weiteren Frage an dich führt, bitte sag uns, wer wie helfen kann, beziehungsweise wohin man sich wendet, um erst rasch Hilfe im Fall des Todes eines Kindes zu bekommen.
Also so wie du jetzt schon erwähnt hast, Christoph, es ist wirklich wichtig, einfach einmal nur da zu sein. Mhm. Zuzuhören, Geschichten anzuhören, auch wenn sie sich immer wieder wiederholen. Man muss bedenken, wenn ein Kind stirbt, dann gibt es keine neuen Geschichten mehr und die Eltern werden immer wieder die gleichen Geschichten erzählen.
Ja, völlig klar. Ja.
Weil keine neuen Geschichten dazukommen. Eltern haben mir schon erzählt, das Kränkendste, was sie oft erleben, ist, dass sie nach dem Tod eines Kindes eher gemieden werden von anderen, weil das Thema für manche von uns ein ganz, ganz schwieriges ist, weil viele von uns überhaupt nicht wissen, wie man passende Worte finden kann. Und da ist es mir sehr wichtig zu sagen, genau das darf man aber auch aussprechen. Mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich Passendes sagen könnte. Und ich glaube, das ist für beide schon sehr entlastend, dass man wirklich diese Hilflosigkeit mit dem Umgang der Trauer wirklich auch ansprechen darf. In erster Linie, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass Trauer eben keine Krankheit ist, sondern etwas ganz Normales, das jeder von uns kennt vom ersten Tag unseres Lebens an. Und dass Familienmitglieder, Freunde, das Umfeld, auch das Arbeitsumfeld wirklich unterstützend sein können.
Ja.
Und erst wenn man sich denkt, naja, ich möchte zum Beispiel meinem Partner, meine Familie nicht mit den gleichen Geschichten oder mit meinen Sorgen wirklich belasten. Oder ich möchte parallel vielleicht mit jemandem Außenstehenden reflektieren, dann wäre es durchaus sinnvoll, sich zum Beispiel an uns plattformverweise Eltern zu wenden oder Trauerbegleiter oder Menschen, die man im Internet findet. Es kann natürlich auch sein, und das ist bei 5-10% der Trauerfälle, dass es wirklich zu einer Depression kommen kann, zu einer komplizierten Trauer, wie es bei den klinischen Psychologen heißt, das ist aber der Ausnahmefall, dann wäre es wichtig, sich wirklich professionellen Rat bei klinischen Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiatern zu holen. Man muss sich das so vorstellen, dass das Pendel, wie wir es vorher angesprochen haben, irgendwo stecken bleibt. Okay. Entweder man verleugnet den Tod und tut so, als wäre das Kind noch am Leben. Man würde über Jahre jetzt zum Beispiel nichts wegräumen, nichts verändern wollen.
Das sind diese Kinderzimmer, die 20 Jahre unangetastet
genau.
bleiben.
Richtig? Genau, ja. Wo vielleicht noch ein angebissenes Stück Brot dort liegt, das dann irgendwann ja. verschimmelt. Oder wenn man nur diese Leere und diesen Rückzug spürt, sodass man überhaupt nicht mehr arbeitsfähig ist, dann hat man natürlich existenzielle Probleme noch zusätzlich. Wenn man sich so sehr zurückzieht, dass man überhaupt keinen Kontakt mehr zu Freunden oder Familienmitgliedern pflegt, dann wäre es wirklich wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Aber natürlich glaube ich, wenn man zu euch als Bestatter kommt, dann darf man sich fürs Erste schon einmal sehr, sehr gut aufgehoben fühlen.
Ja, danke, dass du das so siehst, Christiane. Wir können uns ja auch nur bemühen, unser Bestes zu tun. Gerade für Menschen, die ein Schicksal auszuhalten haben, das eigentlich jeder Beschreibung spottet.
Ja.
Wichtig ist, dass geholfen wird. Wer, wo, wie ist natürlich nicht ganz unbedeutend. Das ist schon richtig. Aber wichtig ist, und ich sage es noch einmal, dass geholfen wird. Und darum finde ich auch, dass die letzte Frage, die du uns beantwortet hast, wohl die wichtigste Frage gewesen ist.
Ja.
Christiane, danke. Vielen, vielen Dank, dass du gerade zu diesem schmerzhaften Thema dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Wirklich super.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es ist mir ein Herzensanliegen und ich glaube, dass es das auch für euch ist und ich glaube, das verbindet uns als Helfer auf diesem schweren, manchmal sehr steinigen Weg.
Das hoffe ich auch und das glaube ich auch. Ich möchte mich dem Danke von Martin anschließen. Du weißt nicht nur, dass du uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Parks halt regelmäßig zur Seite stehst, wenn es uns druckt, nicht? Aber heute, und das glaube ich sehr, sehr fest, war dein Mitwirken im Podcast ganz gewiss eine Hilfe für Leute irgendwo da draußen, die womöglich gerade wirklich nicht mehr ein- und auswissen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Liebe Leute, wir verabschieden uns, weil uns angesichts des heutigen Themas nicht noch Schmäh führen und herumwitzeln zumute ist. Ja, also wir überreichen unserer Christiane ein kleines Dankeschön.
Ohne großes Aufsehen.
Und ohne Blödsinn. Ja, genau.
Danke vielmals. Ja, liebe Freundinnen und liebe Freunde, so bleibt mir noch zu sagen, dass ihr da draußen auf euch aufpassen sollt. Ein Gehabt's euch wohl, sage ich euch auch. Und seid beim nächsten Mal am besten einfach wieder mit dabei. Wir verabschieden uns. Danke, pfiat euch, danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.